Ja, lieber Georg, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Freue mich auch, dass ich heute hier bei euch sein darf und dass wir auch so als Gläubige hier in Hannover miteinander verbunden sein dürfen. Ich kenne jetzt die meisten von euch hier nicht, kenne nur Wolfgang und Alexander ganz gut und freuen uns auch, dass wir immer wieder hier von euch auch unterstützt werden. Gerade im Dezember durften wir erst hier sein und gerade hier in dem Taufbecken, das man nicht sieht, vier Seelen taufen und da freuen wir uns sehr, dass wir uns auch da und dass ihr euch da auch so uns unterstützt in dieser Sache. Und ich dachte heute mit euch auch über das Wort Gottes zu sprechen und hatte im Vorfeld Wolfgang auch gefragt, worüber ich predigen darf und er hat gesagt, ich kann eigentlich über alles predigen, ist gar kein Problem, muss nur aufpassen, ne, dass wir über die Stunde nicht drüber kommen und das schaffen wir auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Und ich hatte gedacht, Mensch, wenn ich schon freie Wahl habe, dann wollen wir doch über etwas ganz Herausforderndes sprechen. Und zwar möchte ich uns eine Frage heute stellen und damit auch in die Predigt gehen. Und zwar so die Frage stellen, bist du eigentlich faul? Oder bist du ein fauler Mensch, wenn man das so vielleicht so ein bisschen versucht, nicht ganz so krass zu formulieren? Ich kenne euch alle nicht, deshalb kann ich das so ganz offen fragen. Also ich habe jetzt keine Vorurteile, weiß gar nicht, wie das so ist und keine Angst, das ist eine persönliche Frage, aber ihr müsst sie nicht beantworten. Sondern wir wollen durch die Predigt gehen und schauen, wie wir uns da beurteilen. Aber die Frage ist ja, kann man sowas überhaupt fragen? Ist das überhaupt eine biblische Frage, ob wir faul sind? Bei uns in der Gemeinde, wir haben im letzten Jahr angefangen, so zum Anfang gibt es bei uns immer so einen Wochenvers und eine Textlesung und im Moment gehen wir so durch die Sprüche durch. Wir lesen immer ein halbes Kapitel aus den Sprüchen, so als Textlesung und dann gibt es so einen Wochenvers daraus, den wir dann als Gemeinde mit in die Woche nehmen. Wir sind jetzt irgendwie in Sprüche 16 mittlerweile angekommen, aber als wir so damit angefangen haben in Sprüche 6, da gab es mal so einen Wochenvers bei uns: Geh hin, du Fauler, zur Ameise und lerne von ihr. Ich hätte gedacht, was ist das für ein Wochenvers, ne? Also ziemlich herausfordernd auch. Und denke, wenn die Bibel da so klar ist und auch Salomo da so klar ist, dann können auch wir heute so klar darüber sprechen. Die Bibel tut es ja auch. Und habe mir auch vorgenommen, ich möchte unbedingt mal über die Sprüche predigen. Es ist gar nicht so einfach, über die Sprüche zu predigen, obwohl das so praktisch ist. Die Sprüche, die sind ja von Salomo geschrieben, das wissen wahrscheinlich die meisten hier so, nehme ich an. Für wen er die Sprüche geschrieben hat, das weiß man meistens nicht so genau. Salomo schreibt das am Anfang der Sprüche. Er schreibt da so Lebensweisheiten für seinen Sohn Rehabeam, der König werden sollte. Und er gibt ihnen dann so gute und praktische Lebensweisheiten mit. Und wenn wir so in die Sprüche hineinschauen, dann sehen wir, das Hauptthema ist Weisheit und Torheit. Wie wird man ein weiser und verständiger Mensch? Und dem gegenübergestellt ist der Mensch, der töricht ist oder ein Tor ist. Und in diesem Zusammenhang geht es auch immer wieder um Faulheit und auch um Fleiß. Und wir wollen jetzt uns einen kleinen Abschnitt aus den Sprüchen anschauen, aus den Sprüche Kapitel 26, Vers 13 bis 16, wo wir anhand dieses Textes sehen, wie so die Charaktereigenschaften eines faulen Menschen aussehen. Lasst uns gemeinsam lesen, Sprüche 26 ab Vers 13. Da heißt es: Der Faule spricht, ein Junglöwe ist auf dem Weg. Ein Löwe ist mitten auf der Straße. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so wird's ihm zu schwer, sie zum Mund zurückzubringen. Ein Fauler hält sich für weiser als sieben, die verständige Antworten geben. Ja, wir sehen hier vier Verse, die faule Menschen beschreiben. Und wir wollen uns einmal anschauen, was das so für Eigenschaften sind. Im 13. Vers, in unserem ersten Vers hier heißt es, der Faule spricht, ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe ist mitten auf der Straße. Salomo spricht meistens in Bilder und versucht damit eine Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Und hier heißt es, Mensch, es gibt etwas zu tun draußen, da gibt es eine Arbeit, die zu machen ist, aber ja, da draußen auf dem Feld, da ist ein Löwe. Deswegen kann man die Arbeit jetzt nicht tun. Kennt ihr diese Situation auch? Man möchte etwas tun, aber da gibt es doch Bedenken, ob der Einsatz überhaupt sinnvoll ist. Da gibt es zum Beispiel evangelistischen Einsatz, aber in der Stadt jetzt irgendwie Traktate weiterzugeben, Menschen anzusprechen oder in der Nachbarschaft, das bringt doch eigentlich sowieso nichts. Und eigentlich macht man sich doch nur lächerlich. Ja, das stimmt vielleicht, aber es ist kein Grund, es nicht zu tun. Häufig ist das so eine Ausrede, dass man sagt, Mensch, als Fauler sucht man sich irgendeinen Vorwand, damit man Dinge nicht tun muss. Der Faule sucht sich eine Ausrede, um sich vor einer Arbeit zu drücken und sagt, ja, da draußen ist ein Löwe und deswegen kann ich meine Arbeit nicht tun. Im nächsten Bild, im 14. Vers, da heißt es, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Das können wir schon besser verstehen für die Zeit heute. Ne? Dass jemand, der faul ist, der mag nicht so gerne aufstehen. Der schläft gerne. Und wir alle wahrscheinlich, wenn wir so drüber nachdenken, erkennen ganz deutlich die Beziehung zwischen übermäßigem Schlaf und Faulheit. Manchmal gibt es natürlich auch gesundheitliche Gründe, zum Beispiel Erkältung. Aber trotzdem ist es so, wer viel schläft, muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob nicht vielleicht Faulheit der Grund dafür sein könnte. Schlafen ist nämlich so eine bequeme Art, dass man so Problemen und Stress ausweicht, weil das Bett ist doch so ein verhältnismäßig bequemer und angenehmer Aufenthaltsort. Und wenn man schläft, ist ja auch das Schöne, ne, dann werden an jemanden keine Anforderungen gestellt. Ich denke, wir kennen das auch so im Grunde auch von anderen Dingen. Dass manchmal ist es so, dass man etwas vorschiebt, um sich so vor der eigentlichen Aufgabe zu drücken. So ein bisschen wie der Löwe, der da irgendwo schlummert. Kennt ihr diesen Trick, dass man manchmal sagt, Mensch, ich habe etwas anderes zu tun, ich habe etwas zu tun, was mir mehr Spaß macht, deswegen kann ich nicht das machen, was ich eigentlich möchte. Ich kenne das so ganz gut bei mir von der Arbeit. Da kommen so die ganzen E-Mails reingeflattert, wo man so Dinge erledigen muss und dann gibt es dann einige von und dann nimmt man sich meistens die, die am einfachsten ist, wo man eigentlich am wenigsten vielleicht Stress zu tun hat, das, was man irgendwie am liebsten tut. Und dann macht man die Aufgabe und man hat ja etwas zu tun, dann kommt die nächste Aufgabe, dann gibt es so 2, 3 Dinge, die bleiben immer ganz unten, weil da hat man gar keine Lust zu. Das macht gar keinen Spaß und man drängt so die ganzen Dinge weg. Anderes Beispiel ist, wenn man so ein schwieriges Gespräch mit jemandem führen muss. Gerade so als Pastor passiert das manchmal, dass man auch unangenehme Gespräche führen muss. Und dann sagt man, ach, ich spreche lieber mit dem, das ist Freude, das ist vielleicht sogar mein Freund, das ist erbaulich. Und diese unangenehmen Dinge, die schiebt man immer zur Seite und immer zur Seite, sodass man sich dann fragen muss, Mensch, vielleicht ist Faulheit ja der Grund, dass ich die Dinge immer so vor mir herschiebe. Wenn wir so in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass gerade die Gottesmänner meistens früh aufgestanden sind und die Dinge angepackt haben. Ich denke so an Abraham. Von dem stand früher auf und ging hin, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Eine unangenehme Sache und er hat gesagt, nee, das mache ich als allererstes. Das hat keinen Aufschub, das ist das, was ich jetzt tun muss. Und wenn wir so in die Bibel oder auch Kirchengeschichte hineinschauen, wir sehen, dass Männer Gottes meistens dafür bekannt waren, dass sie früh aufgestanden sind. Ob es nun Jesus selber war, ob es David war, viele Propheten oder auch in der Christenheit, wenn wir so von Spurgeon oder Wesley lesen oder von anderen so Predigern, das, was sie ausgezeichnet hat, sie sind früh aufgestanden, sie haben ihre Zeit mit Gott verbracht, sie haben nicht viel geschlafen, sie waren nicht als Schläfer bekannt, sondern sie waren als fleißige Menschen bekannt. Und was dieser Vers hier so auch ausdrückt, ist, wie das hier steht, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Das ist so eine Form von Selbstverliebtheit. Der Faule dreht sich immer um sich selber in seinem Bett herum und immer wieder nimmt er Zeit für sich selber. Und das Christenleben, so lehrt uns die Bibel, ist eigentlich genau das Gegenteil. Wir drehen uns um unseren Herrn und schauen, wie wir anderen dienen können. Also etwas, was uns hindert, unser Christsein auszuleben. Und dann im 15. Vers sehen wir die nächste Beschreibung. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so wird es ihm zu schwer, sie zum Mund zurückzubringen. Könnt ihr euch das vorstellen? Heute Morgen beim Frühstück so eine schöne, leckere Schale Müsli mit Früchten drin. Und dann ist der Löffel schon in der Schale drin. Und dann heißt es, und für den Faulen ist es zu schwer, sie jetzt noch zum Mund zu führen. Schafft man gar nicht. Man kriegt das gar nicht mehr hin. Sogar selbst das Essen, was schon fertig ist, das leckere Essen, den Löffel hat man schon in der Schale und man schafft es nicht, ihn zum Mund zu führen. Das ist das, was einen Faulen ausmacht. Der Faule, er beginnt etwas und bringt es nicht zu Ende. Oder er hat ein Ziel, er möchte essen, aber er erreicht dieses Ziel gar nicht. Kann man sich das vorstellen? Im Endeffekt geht es uns manchmal genauso. Wir haben das Wort Gottes und wir lesen nicht darin. Oder wir lesen darin, vielleicht auch morgens, und wir können gar nicht erfassen, was das heißt. Wir sind zu faul, um uns Notizen zu machen, um zu verstehen, um darüber nachzudenken. Wir finden einfach gar keine Kraft dafür. Der Löffel ist schon in der Schüssel und trotzdem geht es nicht über. Trotzdem bekommen wir es nicht hin, die Bibel mit Gewinn zu lesen. Und im Petrusbrief beschreibt Petrus eigentlich genauso diese Situation, warum es wichtig ist, als Christ fleißig zu sein. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, in Vers 3, da heißt es, da sagt Petrus, da seine Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Wandel in der Gottesfurcht dient. Also Petrus sagt, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen zum Wandel in der Gottesfurcht. Wir wissen das, die Gnade ist ein Geschenk. Wir brauchen sie uns nicht zu verdienen, wir brauchen nicht fleißig zu sein, sondern immer wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, er vergibt uns das, so wie wir das von Bruder Georg gehört haben. In Jesus ist die Rettung. Wenn wir Jesus annehmen, dann rettet er uns und er schenkt uns alles, was wir zum Leben in der Gottesfurcht brauchen. Und dann sagt Petrus, weil das so ist, weil Gott uns das alles geschenkt hat, ohne Verdienst, in Vers 5 sagt er dann, so setzt eben deshalb, weil ihr das geschenkt bekommen habt, allen Eifer oder allen Fleiß daran, und reicht in eurem Glaubenden die Tugenden dar. Und dann erklärt er, welche Tugenden da sind. Und er sagt so, und weil ihr dieses Geschenk bekommen habt, seid jetzt fleißig, diese Tugenden, die ihr bekommen habt, auch wirklich auszuleben. Seid bitte fleißige Christen. Im 18. Jahrhundert gab es einen bekannten Prediger und nach dem Gottesdienst kam eine Frau zu ihm, die ihn auch gut kannte und sagte, Mensch, Mr. St. John, ich würde die Welt dafür geben, die Bibel genauso gut zu kennen wie Sie. Der hat ihr geantwortet und gesagt, genau das hat sie mich gekostet. Genau das hat es mich gekostet, dieses Wissen aufzubauen. Und das wissen wir, ohne Fleiß kein Preis. Auch als Christen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir in dieser Gnade, die uns geschenkt ist, wachsen wollen, dann müssen wir fleißig sein, dann müssen wir uns befleißigen. Vom Faulen lesen wir, er hat eine Menge Wünsche, er möchte auch gerne wachsen und er möchte im Glauben auch vorankommen, aber er schafft es nicht, dieses Ziel zu erreichen. Erstens sehen wir hier, der faule Mensch, der möchte, hat auch diese Ziele, er möchte auch gerne Ziele erreichen, er möchte auch glauben, aber obwohl er dieses aufrichtige Verlangen hat, tut er doch nicht das Notwendige, um es zu bekommen. Um zu wachsen, muss man essen, aber das ist dem Faulen dann doch zu schwierig. Ist das in unserem Leben manchmal auch so, dass wir Dinge erreichen wollen, aber nicht die Kraft haben, so wie wir es manchmal sagen, das Notwendige zu tun, um es auch zu erlangen. Und dann, im 16. Vers heißt es weiter, ein Fauler hält sich für weiser als sieben, die Verständige Antworten geben. Ja, hier ist es noch krasser formuliert, ne? Der Faule hält sich eigentlich für weise, aber in Wirklichkeit ist er töricht. Und auch das ist uns wahrscheinlich gut bekannt. Da gibt es Leute, die immer wieder Verbesserungsvorschläge geben, wie etwas besser laufen kann. Interessanterweise sind das dann häufig auch die Leute, die selber damit gar nichts zu tun haben, die selber vielleicht gar nicht involviert sind oder dort gar keine Verantwortung übernehmen. Ich selber ertappe mich da auch manchmal, zum Beispiel bei der Fußball-WM. Da schaue ich auch gerne zu und habe viele gute Ratschläge, wie man das doch besser machen könnte. Obwohl ich selber überhaupt nicht viel von Fußball weiß. Da kritisiert man und sitzt da rum und weiß alles besser. Und hier heißt es, genauso ist der Faule. Er ist 7-mal klüger als die Leute, die eigentlich arbeiten. Und als ich hier so mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe und so überlegt habe, Mensch, ja, wie ist das eigentlich mit dem faulen Menschen? Bin ich selber faul? Gibt es vielleicht Leute in meiner Umgebung, die ich kenne, die faul sind? Und als ich so drüber nachdachte, habe ich gemerkt, wisst ihr, in unserer Gesellschaft heute gibt es gar keine Faulpelze. Da gibt es eigentlich überhaupt niemanden, der faul ist. Wenn man so an den Vater denkt, der so vom Fernseher ganz apathisch sitzt und nichts tun möchte, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass er überfordert ist. Vielleicht hat er auch einen Burnout und kann nicht mehr. Die Mutter, die zu Hause die Babywäsche nicht in die Maschine packt, das Geschirr nicht spült, sie ist nicht faul. Wahrscheinlich hat sie eine Depression. Der Junge, der die Hausaufgaben macht, er ist auch nicht faul, sondern wahrscheinlich kommt er aus einem bildungsfeindlichen Milieu oder vielleicht ist es auch seine Schilddrüse, die nicht richtig funktioniert. Für Salomo war das so, wenn er die Leute beobachtet hat, dann hat er gesagt, Mensch, das ist faul. Wir wissen das heute natürlich besser. Manchmal denken wir, faule Menschen sind ausgestorben. Es gibt eigentlich nur noch kranke Menschen. Weil einen anderen faul zu nennen, das gehört sich nicht. Das ist irgendwie so moralisierend oder auch beleidigend, wenn man jemanden in so eine Ecke stellt und sagt, Mensch, ist das nicht Faulheit? Ich weiß nicht, wie ihr euch so gefühlt habt, als ich das am Anfang gefragt habe. Boah, das ist irgendwie schon sehr anmaßend, so eine Frage zu stellen. Über Faulheit sprechen wir heutzutage gar nicht. Außer wir sind so in einem kleinen vertrauten Kreis, so mit Kollegen. Dann wissen wir sofort, wer faul ist und wer einfach nur krank macht, wer eigentlich seiner Arbeit überhaupt gar nicht nachkommt. Dann kriegen wir das hin. Da wissen wir sogar ganze Völkergruppen, die eigentlich faul sind und zu nichts taugen. Aber wenn man so öffentlich darüber spricht, dann ist es politisch korrekt, dann irgendwie von fehlender Kooperation zu sprechen, von Krankheiten. Also, und dieses Arbeitsfeld der Faulheit, das überlassen wir lieber den Spezialisten. Da gibt es vielleicht Pädagogen, da gibt es Therapeuten, da gibt es Mediziner, die können bei diesen Dingen unterstützen und helfen. Und die können wahrscheinlich auch in Wirklichkeit einigen Kindern und auch einigen Erwachsenen helfen. Es gibt auch viele, die krank sind und wo es hilft, diese Trägheit und dieses Gelähmtsein abzuschütteln. Es gibt viele, wirklich viele kranke Menschen. Aber genauso sagt uns, hier sagen uns die Sprüche und sagt uns auch die Bibel, gibt es auch viele Menschen, die faul sind. Da könnte man sagen, naja, Faulheit, was soll's, oder? Ist halt so, wissen wir nicht, was man damit machen soll. Ich möchte so zum Abschluss eigentlich darüber sprechen, dass Salomo auch so einen Wunsch gibt, wenn er so Faulheit beobachtet, wie man damit umgehen soll. Und auch aus dem Hebräerbrief möchte ich uns einen Wunsch weitergeben. Salomo schreibt etwas früher in Sprüche 24 auch einige Verse über die Faulheit. In Sprüche 24 ab Vers 30 sagt er von sich selber: Ich ging vorüber am Acker eines Faulen und am Weinberg eines Unverständigen. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf, und Nesseln überwucherten ihn, und seine Steinmauer war eingestürzt. Das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen, so kommt deine Armut wie ein Weglagerer und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Salomo schaut hier so in sein Umfeld und er sieht einen faulen Menschen. Er gibt das hier so im Bild wieder. Er sagt, er ging an einem Weinberg vorüber und er sah, alles war nicht aufgeräumt. Es war unordentlich gewesen. Die Mauer war eingestürzt, da war Unkraut. Das war überhaupt nicht gepflegt, sondern da hat jemand einfach das gemacht, wozu er Lust hatte. Er ist nicht der Arbeit nachgegangen. Wahrscheinlich war er genauso wie der Faule, den wir betrachtet haben, der Ausreden gesucht hat, um sich vor der Arbeit zu drücken. Der, so wie Salomo hier auch gesagt hat, naja, noch ein wenig schlummern, ein wenig schlafen, noch ein bisschen ausruhen. Und dann ist sowas in seinem Leben entstanden. Die Ziele, so ein Weinberg zu haben, das hat er überhaupt nicht geschafft. Er ist dem gar nicht nachgekommen. Und man sieht plötzlich, da ist ein törichter Mensch. Da ist jemand, der faul ist. Und Salomo sagt, ja, was mache ich jetzt damit? Und er zieht so seine Lehre daraus und schaut, was kann man eigentlich tun, wenn man so hineinschaut. Und Salomo nimmt sich in seinem Herzen vor und sagt, also mein Weinberg soll nicht so aussehen. Sondern ich möchte einen Weinberg haben, der eine feste Mauer hat, wo die Weinberge blühen, wo die Reben gepflegt werden, das sagt er an anderer Stelle. Das ist die Lehre, die er daraus zieht und sagt, ich möchte nicht so sein. Ich möchte nicht, dass Gott an meinem Leben vorbeigeht und dort hineinschaut und das Leben eines Faulen findet, eines Menschen ohne Verstand. Ich möchte, dass Gott mein Leben verändert. Dass in meinem Leben Frucht zu sehen ist, dass dort sichtbar ist, dass Gott in mir wirkt. Und das ist das, was Gott uns durch sein Wort zeigen möchte. Er möchte zeigen uns ganz persönlich, wo Lebensveränderung in meinem Leben notwendig ist und wo auch Lebensveränderung in deinem Leben notwendig ist. Er sagt, erkenne deine Schuld, erkenne, dass dort Dinge noch nicht in Ordnung sind und bringe sie zu mir. Bring sie unter das Kreuz. Ich möchte dir vergeben und ich möchte dein Leben neu ordnen. Ich möchte mit dir einen Neuanfang wagen. Ich möchte Herr deines Lebens sein. Auch in dem Bereich, der unordentlich ist, wo das Unkraut wächst, wo du noch nicht so lebst, wie Jesus das haben möchte. Und wir sehen, dass dazu Fleiß eine nützliche Tugend ist. Immer wieder machen uns die Sprüche dann deutlich, dass das Gegenteil von Faulheit Fleiß ist. Jemand, der sich bemüht, Dinge zu tun, der da bereit ist zu arbeiten. Und das ist ja das, was die Bibel von Anfang an wollte. Gott hat den Menschen geschaffen. Wozu? Damit er den Garten bebaut und die Arbeit tut und dort seine Aufgaben wahrnimmt. Das ist das, was Gottes Wille ist. Gott möchte, dass wir mit unserem Leben etwas Sinnvolles tun, dass unser Leben geprägt ist von Arbeit und von Dienst, dass wir fleißig sind, dass wir für den Herrn wirken. Und immer wieder fordert uns die Bibel dazu auf. Ich könnte so viele Schriftstellen lesen, möchte es aber bei einer einzigen belassen, und zwar aus dem Hebräerbrief. Die fand ich so eindrücklich. In Hebräer 6, Vers 10 bis 12 heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, dass euer Werk und die Bemühungen dass er euer Werk und eure Liebe in den Bemühungen der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer oder denselben Fleiß beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Warum? Damit ihr ja nicht träge oder faul werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Hier hat der Schreiber des Hebräerbriefs so einen Wunsch an seine Leser. Er sagt, schaut mal, es gibt viele, die wirken in der Liebe und die wirken auch im Dienst an den Heiligen. Die machen diese Arbeit und Gott sieht das. Gott sieht ihre Bemühungen. Gott sieht ihren Fleiß, dass sie sich einbringen, dass sie Eifer haben. Und er sagt, wisst ihr, das wünsche ich euch. Ich wünsche euch, wenn ihr diese Hoffnung habt auf Jesus Christus, der bald wiederkommt, der als Herr wiederkommt, um über seine Gemeinde zu regieren und mit ihr dieses Hochzeitsfest zu feiern. Wenn ihr diese Hoffnung habt, dann seid fleißig darin, dass ihr den Nächsten dient, dass ihr in der Liebe füreinander da seid und dass ihr auf gar keinen Fall faul werdet. Ne? Ihr sollt nicht träge werden, sondern macht es doch wie diejenigen, die euch als Vorbild gegeben sind. In der Bibel, wir haben darüber gehört, über die Glaubenshelden, über die Menschen, die fleißig waren und für Gott gewirkt haben und genauso auch die Menschen aus der Kirchengeschichte, vielleicht auch aus eurer Gemeinde, die euch bekannt sind, die fleißig sind, die für den Herrn wirken, die Nachfolger sind, die durch Glauben und Geduld zu dieser Verheißung kommen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist auch mein Wunsch für euch hier heute und auch für mich selber, dass wir nicht faul sind, sondern dass wir fleißig sind in der Liebe und auch im Dienst für die Heiligen, damit wir Fortschritte machen im Glauben, damit wir vorankommen im Glauben, damit wir wachsen im Glauben. Lasst uns immer wieder prüfen, ob wir nicht Faulheit in unserem Leben finden und diese Faulheit zu unserem Herrn bringen und fleißig werden und ihm dienen und für ihn leben. Amen. Ich möchte auch noch gerne mit euch beten. Lasst uns noch Möglichkeit dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar für deine große Gnade und Liebe. Du bist der Herr, du hast alles in deiner Hand und du möchtest auch, dass alles zu seinem Zweck geschaffen ist und auch eingebracht wird, Herr. Und du hast auch uns gemacht, damit wir zum Lobe deiner Herrlichkeit dienen. Herr, wir wollen diese Aufgabe ausfüllen. Wir wollen auch in Liebe unserem Nächsten dienen, Herr. Und da, wo Faulheit auch in meinem Leben ist, Herr, bitte dich, zeige du sie mir auf und vergib du sie mir, damit ich wieder aufs Neue fleißig werden könnte, um dir ähnlicher zu werden, Herr Jesus, damit ich auch, so wie du gewirkt hast, solange Tag ist, dass auch ich wirken darf, solange du mir dir Kraft und Möglichkeit dazu schenkst. Hilf uns allen auch dabei, unseren Platz zu erkennen, um für dich zu wirken, Herr Jesus. Und segne du uns jetzt noch beim Auseinandergehen und auch beim Nachdenken. Amen.